Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Becker Petkovic, dem Live-Podcast, unserem zweiten Live-Podcast hier in Deutschland, in Bad Homburg. Und es sind die meisten Zuschauer, die wir jemals hatten. Ja, lasst es richtig hören, lasst es richtig krachen. Wir haben Standing Ovation, Boris. Ich glaube, es liegt nicht an meinen Rasenkünsten. Ich glaube, es liegt an deinen Rasenkünsten. Es sind 40 Jahre Boris Becker gewinnt in Wimbledon und wir werden darüber in der nächsten Folge sprechen, denn dann geht Wimbledon erst los. Jetzt wollen wir erstmal, du hast es gerade erwähnt, über die Rasentournee bis hierher sprechen. Viele Turniere in Deutschland, lass uns direkt loslegen. Stuttgart und Queens. Queens ist nicht in Deutschland, aber stand eine Deutsche ganz am Ende am Podest. Wie hast du Tatjana Marias Sieg da erlebt? Denn Tatjana hat vielleicht deinen Titel vor 40 Jahren verteidigt, denn du hast auch in Queens, das wird manchmal vergessen, denn kurz darauf gewannst du in Wimbledon, aber kurz davor hattest du in Queens gewonnen.
Nee, das ist richtig erstmal bemerkenswert, dass es so eine Turnierserie in Deutschland gibt. Also da muss man mal alle Veranstalter loben. Ich empfinde auch eine gewisse Aufbruchstimmung wieder, was die Fanbegeisterung angeht. Auch mal heute ist es ein Montagabend, Sendercott war ausverkauft, das ist nicht normal. Auf anderen Turnierplätzen ist das oft erst Freitag, Samstag, Sonntag der Fall. Aber ähnlich war es auch in Stuttgart, ähnlich war es jetzt auch in den letzten Wochen bei anderen deutschen Turnieren. Ja, ich habe das Turnier von Tatjana Maria natürlich gesehen. Wie könnte ich es anders? Das erste Mal ein Damenturnier in Queens, das erste Mal seit 53 Jahren. Und dann schafft die gute Tate, dass aus der Qualifikation ins Hauptfeld zu kommen und schlägt dann einige Sätze nach der anderen zur Information. Tatjana Maria ist 37 Jahre jung, hat zwei Kinder. Also, dass man da noch Tennis spielt, ist außergewöhnlich. Dass man da noch Turniere gewinnt, ist sensationell. Und nicht nur finde ich das die Tennissensation des Jahres überhaupt, aufgrund der ganzen Nebengeräusche, auch, dass sie meinen Titel sozusagen verteidigt.
Also ich, 40 Jahre
ich darauf. Ich habe sie wirklich, ich hatte sie in meinen Gebeten dabei, dass sie hier also unsere Heimat stolz macht. Jetzt haben wir eine deutsche Siegerin. Vor 40 Jahren hat man einen deutschen Sieger und das war wirklich ein toller Sonntagabend, auch für mich zu Hause.
Die Queen in Queens und vielleicht als Kontext, Tade und ich sind der gleiche Jahrgang, wir sind gemeinsam aufgewachsen, also beide 87. Ich sitze seit 3 Jahren auf Bänken mit Mikros in der Hand. Tade spielt immer noch absolutes Weltklasse, auf Rasen natürlich besonders. Und vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie das ist auf diesem Rasen, wenn jemand so gut Slice spielt wie Tade. Sie ist eine unheimlich gute Verteidigerin, sie serviert gut, sie fühlt sich wohl am Netz und sie spielt teilweise Vorhand, Rückhand, Slice. Erzähl mal denjenigen, die noch nie auf Rasen gespielt haben, wie sich das für die Gegner und in dem Fall die Gegnerin, du hast es gerade gesagt, Rybakina geschlagen, Madison Keys geschlagen, diesjährige Australian Open Champion, Anisimova geschlagen, die dieses Jahr in Doha gewonnen hat, also eine Muchova geschlagen, die im Finale von Roland Garros stand vor ein paar Jahren, also wirklich eine Topspielerin nach der nächsten. Wie muss sich das anfühlen für die Gegnerin, für den Gegner, wenn jemand so spielt auf Rasen?
Ja, offensichtlich nicht gut, sonst hätten sie nicht alle verloren. Aber Rasen ist ja ein ganz besonderer Belag, nicht nur, weil er eben so wunderschön aussieht, sondern auch der Ballabsprung auf Rasen ist sehr flach. Man hat das eben beim Spiel von Naomi Osaka gesehen. Man muss immer sehr in die Knie und das nach einer langen Sandplatzsaison. Also Sandplatzsaison ist eigentlich genau das Gegenteil wie Rasen. Sandplatz springt der Ball höher, kommst du mit Topspin gut zurecht. In der Regel gewinnt der Spieler, der weniger Fehler macht, das Match. Und das ist auf Rasen eigentlich genau umgekehrt. Und Tatjana war ja auch schon im Halbfinale von Paris. Das heißt, mit diesen Slice-Bällen, der springt kaum hoch für die Gegnerin. Die muss sich unglaublich bücken. Und dazu kommt, dass die heutigen Spielerinnen sehr gerne mit dem Druck der Gegnerin spielen. Und Tatjana gibt überhaupt keinen Druck. Das heißt, es muss alles von dir kommen. Und das sind die jungen Spielerinnen nicht mehr gewöhnt. Und auch diese Vorhandslice, der Rückhandslice, der verspringt oft auf Rasenplatz. Dann hat sie einen sehr guten ersten Aufschlag. Das gehört dazu, ist also auch relativ groß gewachsen. Ja, und du brauchst auch verdammt nochmal Selbstvertrauen auf den Belag. Also wenn du dir nicht sicher bist, dann bleib weg vom Rasenplatz, weil also es ist nichts für schwache Nerven oder für Menschen, die keinen Mut haben. Hier musst du überzeugt sein, erstmal von dir und von deinem Spiel und auch das dem Gegner demonstrieren, dass du heute in dem Fall die Chefin bist und das spürt man auf Rasen sofort.
Du musst mir eine Sache erklären, Boris, weil was für mich immer ein Problem war, genau, Boris, wir haben zum Beispiel auf Rasen, du hast gerade den flachen Absprung angesprochen und bei mir war es so, ich bin relativ groß, ich musste dann niedrig sein, aber dann konnte ich nicht mehr schnell laufen, weißt du, weil wenn das mal jemand probiert, normalerweise rennst du ja so und jetzt von hier in Sprint zu gehen, das ist gar nicht so einfach, du bist auch sehr groß, wie hast du das und du hast auch noch so lange Beine, wie hast denn du das gemacht damals, was ist der Trick?
Ja, also die ersten Trainingseinheiten auf Rasen ist in der Regel weniger mit dem Schläger, sondern du läufst nur. Also du musst dann leider, sag mal, auf Sand bist du mehr so im zweiten, dritten Stock, auf Sand bist du im Keller und da musst du dich immer bücken. Also du musst erstmal rumlaufen, das heißt auch für die Muskulatur, das geht ganz schön in den Hintern, in den Rücken rein, in die Oberschenkel rein, weil du eigentlich im Idealfall 3 Stunden dich bücken musst. Und wenn man bei den guten Spielern sieht, die können auch dann teilweise auf Rasen rutschen, aber das muss man lernen, weil man auf Rasen teilweise dann ausrutscht oder zu weit rutscht. Und so die ersten Tage sind geprägt von sehr viel Beinarbeitsübungen auf dem Rasen und weniger vom Tennisspielen.
Interessant. Beinarbeitsübungen, noch nie was von gehört. Aber das führt uns eigentlich ganz gut über zu Tatjana Maria. Wir haben es gerade gesagt, es war eine absolut wahnsinnige Leistung, dass sie nicht nur in dem Alter, du hast es gerade gesagt, mit 2 Kindern, sie hatte davor 10-mal in der ersten Runde verloren. Also sie hatte eigentlich gar kein Selbstbewusstsein. Dann kommt die auf diesen Rasenplatz und säbelt alle weg. Das war schon ganz schön beeindruckend. In der gleichen Woche stand jemand auf dem Siegerpodest in Stuttgart. Du hast es gesehen, Boris. Es war Taylor Fritz und er hat unseren Lokalmatadoren Alexander Zverev bezwungen. Wie hast du das Finale erfolgt? Wir haben uns, du gar nicht so sehr, aber ich habe mir am Anfang von unserem Podcast im Januar sehr viel von Taylor Fritz in dieser Saison versprochen. Er hat nicht so abgeliefert, er hat keine gute Saison gespielt. Irgendwann in Madrid hat er gesagt, ja, ich habe diese Bauchmuskelzerrung, die geht nicht richtig weg. Jetzt scheint sie weg gewesen zu sein. Wie hast du seinen Sieg in Stuttgart erlebt?
Ja, kam überraschend, weil er die Sandplatzsaison nicht gut abgeschnitten hat. Auch in Paris war er, glaube ich, in der ersten Runde raus. Dazu kommt, dass er private Schicksale hatte. Ich glaube, sein Opa ist gestorben, mit dem er sehr eng war. Also der hatte emotional, war er nicht auf der Höhe. Und das vergisst man ab und zu, diese Tennisspieler sind in der Tat auch Menschen. Die haben Gefühle, die haben Schwankungen, die sind mal nicht so gut drauf. Und deswegen war es für mich überraschend, dass Taylor Fritz dann so stark in Stuttgart spielt. Vielleicht hängt das dann ein bisschen damit zusammen, dass sein Hauptsponsor auch der Hauptsponsor des Turniers ist. Da sind die Spieler schon mal ein bisschen motivierter, wenn eben auch du natürlich bei deinem beruflichen Chef auch gut aussehen willst. Und wir hatten ja den Daniel Grieder auch genau, in unserem letzten Podcast und er hat auch betont, dass er eben auch sehr in Tennis investiert und eben einem gut aussehenden Amerikaner, in dem Fall Taylor Fritz.
Er hat ja versucht zu sagen, dass er nicht seine Spieler aussucht aufgrund des guten Aussehens, aber Matteo Berrettini und Taylor Fritz, come on, Daniel, das, gut aussehende Männer.
Das kannst du besser beurteilen, ich schaue mehr auf Frauen als auf Männer.
Aber er hat es versucht, ja. Er hat gesagt, nein, es ist nicht wegen dem Aussehen, es ist die tolle Persönlichkeit.
Genau.
Ich schaue auch immer auf die tolle Persönlichkeit bei Männern und er hat im Finale gegen Sascha Zverev gespielt. Wie fandest du das Match? Es war natürlich, wie es auf Rasen oft so ist, sehr aufschlaglastiges Match. Und da war Taylor Fritz dafür, dass er diese Bauchmuskelzerrung mit sich herumgeschleppt hat, unglaublich stabil, fand ich.
Ja, der hat sich erholt. Und das ist manchmal gut, wenn man einen Spieler eben dann früher verliert. Dann hat er einfach in dem Fall 2 Wochen Zeit, sich zu regenerieren, auch wieder seinen Faden zu finden, den er offensichtlich verloren hatte und hat auch ein paar Tage mehr Zeit, auf Rasen zu trainieren. Er kam, glaube ich, 4-5 Tage vor dem ersten Match in Stuttgart überhaupt an und deswegen war er vorbereitet, hat auf Rasen schon 4 Turniere gewonnen. Deswegen, als Rasen hast du Selbstvertrauen oder nicht. Und deswegen hat er sich von Anfang an wohlgefühlt, wieder auf dem grünen Untergrund zu spielen. Aber für mich die größte Überraschung war eigentlich, dass Sascha Zverev im Finale war, weil der war ja im Viertelfinale von Paris. Das heißt, du bist dann Mittwochabends in Roland Garros zu Ende und das Turnier geht am nächsten Montag, Dienstag erst los.
Das sind 5 Tage. Und ich weiß, das ist nicht viel, um sich auf Rasen vorzubereiten. Mir haben nicht mal 5 Wochen gereicht und 5 Tage ist wirklich sehr wenig. Wie fandest du die Entscheidung, dass Sascha sich dazu entschieden hat, in Stuttgart zu spielen, nachdem er Viertelfinale in Roland Garros draußen war?
Ich war erstmal überrascht, dass er es macht, dass er sich einfach die Zeit und die Ruhe nicht gibt, erstmal die Niederlage gegen Djokovic im Viertelfinale zu verarbeiten und sich dann die Zeit gibt, einfach auf Rasen sich gut vorzubereiten. Was hat der Junge gemacht? Er ist nach Mallorca und hat Golf gespielt. Vielleicht war das die ideale Vorbereitung, 5 Tage auf Rasen gegolft.
Ja, sehr
dann
gut.
Kann man schon mal das Auge trainieren und eben einen kleineren weißen Ball treffen.
Stimmt.
Und vielleicht kann man einfach damit seinen Gedanken wieder frisch zurück nach Stuttgart und hat also für mich außergewöhnlich gut gespielt. Aber jetzt sind wir beim nächsten Gegner. Er hat leider gegen Taylor Fritz dann zum 5. Mal in Folge verloren.
Woran liegt es, glaubst du, also spielerisch? Wir werden nochmal auf Sascha eingehen, weil wir werden ja dann auch noch über Halle sprechen. Aber spielerisch jetzt konkret, dieses Matchup zwischen Taylor Fritz und Alexander Zverev, woran liegt es, glaubst du, dass er da immer unterlegen ist? Oder die letzten, was hast du gesagt, fünfmal?
Ja, also er hat jetzt zum 5. Mal Folge verloren, hat davor, ich glaube, auch 4 Mal gewonnen. Nein, das Problem mit Weltklasse-Spielern ist, die lernen ja dazu. Das heißt, wenn ich einmal oder 2-mal gegen den gleichen verliere, dann überlege ich mir, warum habe ich verloren und wähle eine andere Strategie, eine andere Taktik. Und ich glaube, das hat Taylor gemacht und Sascha leider nicht. Das heißt, er spielt ähnlich, wie er es immer gespielt hat, gegen Taylor. Und der Junge aus Amerika, der hat einfach seine Hausaufgaben gemacht und hatte eine ganz klare Spielstrategie, wie er gegen Sascha Zverev spielt. So war dann der erste Satz, war relativ schnell rum mit 6-3. Im zweiten war es dann ein Duell der Aufschläger und da war es im Tiebreak. Der war da allerdings dann 7-0. Und ich glaube, das ist etwas, wo Sascha da ein bisschen was dazu lernen kann, einfach auch so die Spielstrategie zu ändern. Weil wenn du 4, 5, 6 Mal gegen den gleichen Gegner verlierst, da gibt es ja einen Grund dafür. Ne?
Da gibt es einen Grund. Ich fand immer, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich fand immer, Taylor Fritz hat eine unheimlich gute Rückhand. Normalerweise haben die Männer ja meistens eine bessere Vorhand. Taylor Fritz fühlt sich auf der Rückhand genauso wohl wie auf der Vorhand. Und das gibt ihm 2 Vorteile gegen Sascha. Er hat keine Angst vor diesen Cross-Duellen mit Sascha auf der Rückhandseite. Und er kann unheimlich gut Rückhand-Longline spielen. Und dann hat Sascha natürlich mit dem extremen Griff auf Rasen Probleme. Dann kommt er manchmal nicht richtig drunter. Das hat Novak ja auch richtig gut ausgenutzt bei den French Open. Er hat immer wieder diesen fast abgebrochenen, kurzen Rückhand-Longline gespielt. Und das, finde ich, war bei Taylor Fritz oftmals jetzt in den letzten Matches gegen Sascha so der ausschlaggebende Punkt. Diese Rückhandduelle machen ihm irgendwie nichts aus.
Ja, richtig. Vielleicht Sascha an guten Tagen die beste Rückhand der Welt, aber die von Fritz ist auch nicht von schlechten Eltern. Insofern hat er da keine Angst davor. Auch die Vorhand-Cross-Duelle man hat auch keine Angst und aufschlagen tut er fast so gut wie Sascha. Insofern geben sich die beiden nicht viel. Was der große Unterschied ist, einfach das Selbstvertrauen. Wenn du 4-mal gegen den gleichen Gegner gewonnen hast, dann hast du keine Zweifel. Dann überlegst du nicht, was ich ändern muss, sondern gehst eigentlich mit einer ganz klaren Idee auf den Platz. Und wenn du dann auch den ersten Satz so glatt gewinnst, dann gibt's keinen Grund, warum auch den zweiten nicht gewinnen kannst. Und das ist so ein bisschen ärgerlich, wenn du dann eine Durststrecke hast. Ich hatte die auch mal oder ich hatte auch Angstgegner, du wahrscheinlich auch. Da muss man sich wirklich Gedanken machen und mal was ganz Neues versuchen. Weil wenn du mit der Hoffnung auf den Platz gehst, du spielst gleich mit einem anderen Resultat, dann gab es schon intelligente Leute, die behauptet haben, dass du verrückt bist.
Ich glaube, Albert Einstein war das. Aber das ist ein guter Punkt, den du machst. Vielleicht wird er beim nächsten Mal gegen Taylor Fritz, wenn es zum Beispiel in Wimbledon sein sollte, vielleicht wird er da reingehen und die Freiheit haben, mal was komplett Neues zu machen, wenn man 5-mal hintereinander verloren hat. Aber Glückwünsche an Taylor Fritz. Der erste Titel in diesem Jahr erscheint wieder auf dem aufsteigenden Ast zu sein. Wir gehen in die nächste Woche. Da war wieder Tennis, Rasentennis in Deutschland und zwar in 2 Städten. Es gab das 500er WTA-Turnier in Berlin und es gab das 500er ATP-Turnier in Halle und dort haben Marketa Vondroušová in Berlin gewonnen und Sascha Bublik in Halle und ich freue mich sehr, deine Meinung über Sascha Bublik zu hören. Wie gefällt dir der Junge? Ich kann mir vorstellen, ganz gut.
Ja, das ist ein wahrer Rasenkünstler. Der spielt so, wie man das auf Rasen eigentlich machen muss. Immer neue Ideen. Dann geht er mal ans Netz, dann ein guter erster Aufschlag, dann mal ein Stopp. Also unglaublich variabel. Was auf anderen Belegen eher riskant ist, aber auf Rasen, wenn du kurze Punkte spielen kannst, dann hat das große Vorteile. Auch der hat das ja vor 2 Jahren schon mal gewonnen. Deswegen, also der geht gerne zurück an den Ort, wo er einen Turniersieg hatte. Und ich meine, da hat er auf dem Weg einen gewissen Yannick Sinner in der zweiten Runde geschlagen. Also muss man auch mal erwähnen, der hatte eine schwierige Auslosung. Insofern, aber der spielt Rasentennis, wie die wenigsten es heute noch machen. Die meisten spielen auf Rasen eigentlich so wie auf Sand, deswegen gehen auch die Matches so lange. Ich hatte viele Fragen letzte Woche, warum die Matches jetzt so 3 Stunden sind auf Rasen. Ja, weil die spielen alle lange Grundlinienduelle wie auf Sand. Die wenigsten spielen Serve-Volley, die wenigsten spielen schnelle Punkte. Insofern, man kann schon mal eine Ralle so relativ lange dauern. Und das macht der Bublik überhaupt nicht. Also der, wenn er kann, zieht er den ersten Longline durch oder macht einen Stopp oder macht den zweiten riskant, um so den Gegner eben keinen Rhythmus zu geben. Und deswegen ist er so erfolgreich. Aber du warst mal in Berlin. Sag mal, ich habe da die Setsliste gesehen. Ich wüsste nicht, was ein besseres Damenturnier auf der Welt ist wie Berlin dieses Jahr. Die 1 war da, Sabalenka. Ja. Die 2, Coco Gauff.
Ja.
Und wer war noch da?
Die 3, Pegula. Die 4 war da. Wir hatten alle.
Nein.
Wir hatten wirklich alle und keine von ihnen ist ins Finale
das
gekommen.
Das war meine Anschlussfrage, weil ich muss ja auch ein bisschen pieksen. Warum
ist
so
ins
die
Finale
hochgelobten
gekommen.
Damen, die kommen da nicht ins Halbfinale. Was ist denn da los?
Ja, aber weißt du was, Boris? Und das finde ich super, dass du das sagst, weil es gibt ja viele Stimmen und natürlich haben diese Stimmen einen Punkt. Die sagen, der Rasen ist zu langsam geworden, der spielt sich jetzt wie Hartplatz, wie Sand etc. etc. Ich finde, die letzten 3 Turniere, ich denke an Queens, ich denke an Halle, ich denke an Berlin, haben gezeigt, dass es eben nicht ganz richtig ist. Marketa Vondrousova hat vor 2 Jahren Wimbledon gewonnen. Die spielt nämlich ähnlich wie ein Bublik, nicht ganz so chaotisch, aber sie spielt mal einen kurzen Slice ins Halbfeld, die macht mal einen Surfen-Volley, ist Linkshänderin, dann zwirbelt die einen an, dann spielt sie wieder den kurzen Stops und so weiter. Bublik gewinnt Halle und Tatjana Maria kann man ja jetzt auch nicht als Ballwechselspezialistin bezeichnen. Ja. Das heißt, wenn du ein bisschen anderes Spiel hast, kannst du auf Rasen immer noch den Unterschied machen. Dazu ist der Rasen da. Das Problem ist, oder ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber das Problem ist, dass die meisten Spieler und Spielerinnen das nicht mehr haben. Und als Beispiel nenne ich das Halbfinale, wo Vondrousova Arina Sabalenka die Nummer 1 geschlagen hat. Die hat die einfach weggeschnippelt. Die hat einfach jedes
Weggeschnippelt.
Weggeschnippelt. Die hat einfach jedes Mal, die Sabalenka hat mit 180 km/h serviert und die hat den wirklich auf der Linie ins Halbfeld gechippt. Und die Sabalenka, ne, das ist ja, häufig sieht man das. Ich finde, das sieht man auch bei einem Sascha Zverev, sieht man auch bei einem Taylor Fritz, muss man sagen. Also es ist nicht nur ein deutsches Phänomen. Die hat dann diesen Halbball gespielt und ist wieder zurückgerannt. Ne, dann hat die Vondrousova nochmal einen kurzen gespielt, hat nochmal gelockt und irgendwann ist sie dann ans Netz gekommen, wenn es eigentlich nicht mehr der richtige Ball war und das war dann der Unterschied, dann hat sie die Geduld verloren, dann sind die Bälle überall hingeflogen und das meine ich, glaube ich, natürlich ist der Rasen ticken langsamer geworden, der war damals anders, als du in Wimbledon gewonnen hast, aber wenn man Rasentennis spielt, kann man immer noch erfolgreich sein.
Also auf jeden Fall. Du siehst ja auch dann, dass die Vondrousova und Fritz und Bublik, das sind ja so sogenannte Wiederholungstäter. Mhm. Die kommen auf Rasen zurück, haben hier schon mal ein Rasenturnier gewonnen, haben einfach das Überzeugung, dass sich auf Rasen wohlfühlen und so spielen sie auch. Also auf Rasen brauchst du Tempowechsel und da musst du halt auch mal ans Netz.
Ja, da musst du
also nicht nur zum Händeschütteln oder nicht nur, wenn du zum Stopp gehst, sondern auch mal als Strategie ans Netz kommen, damit der Gegner nicht immer genau weiß, wie du spielst. Mhm. Das ist also ganz wichtig auf Rasen, auch mal nach dem Aufschlag ans Netz kommen, weil die besten Returnierer sind deswegen so gut, weil sie genau wissen, was der Aufschläger macht. Mhm. Du hast dann ein Problem als Returnierer, wenn du nicht sicher bist, geht der ans Netz, spielt er einen Slice, spielt er auf den Körper, macht er einen Kick und das ist das Geheimnis für gute Rasenspieler, dass sie immer versuchen, das Tempo zu wechseln.
Das Tempo zu wechseln, ich würde sagen, je chaotischer du spielst auf Rasen, desto besser. Deswegen war ich auf Rasen eine Nullnummer. Ich habe immer sehr diszipliniert gespielt, hat nicht funktioniert. Und lass uns über Jannik Sinner kurz sprechen, weil in meinem Kopf sollte er, aber vielleicht gerade, was ich gesagt habe mit dem Chaos, er ist ja wahrlich kein chaotischer Spieler, sondern er ist sehr diszipliniert, sehr korrekt. Aber so wie er spielt, den Ball früh nehmen, auf der Linie, die Art, wie er steht, ne, immer vorne, immer niedrig, in meinem Kopf sollte er einer der besten Rasenspieler der Welt sein. So richtig hat es noch nicht geklickt zwischen Rasen und Jannik, oder? Woran, oder liegt es vielleicht sogar noch an dem verlorenen French Open Finale?
Er wurde natürlich in Halle gefragt, wie es ihm geht. Und so offen und ehrlich, wie er nun mal ist, sagt er, beschissen. Ich habe immer noch Albträume. Ich träume von diesen 3 vergebenen Matchbällen. Und ich war zwar in den Südtiroler Bergen und bei meiner Familie, aber ich konnte nachts nicht schlafen, weil ich mir noch Gedanken gemacht habe. Und das ist völlig normal. Ich behaupte, dass er diese Gedanken hat, bis er nächstes Jahr wieder Roland Garros spielt.
Das hast du gesagt, ein Jahr, sagst du, dauert das
genau,
ungefähr.
Und dann kann er das wieder gut machen, was er da möglicherweise nicht so gut gemacht hat. Man muss natürlich auch den Alcaraz loben, wie er zurückkam. Aber wenn du 2-0 Sätze führst und 3 Matchbälle, dann ist das eigentlich eine gemähte Wiesen. Wir sind auf Rasen, deswegen benutze ich diesen Ausdruck. Insofern, also der war noch am Leiden und das drückt sich auch im Spiel aus. Da hat die erste Runde zwar gewonnen, aber spielte dann gegen Bublik in der zweiten Runde, hatte auch da 4-5 Breakbälle im dritten Satz, um das Match zu gewinnen. Aber auch da fehlte der Glaube und auch da bist du als Mensch, erinnerst du dich an das letzte Match, wo du auch diese Matchbälle hattest und die Chancen. Und das macht ihn auf der einen Seite sympathisch, auf der anderen Seite eben in dem Moment etwas schwächer, weil er ist für mich der mental stärkste Spieler auf der Tour, deswegen auch zu Recht die Nummer 1. Aber also Rasen und Jannik Sinner ist noch keine Love Story.
Noch keine Love Story. Aber es gibt ja diese Rom-Coms, wo sich die beiden Hauptcharaktere am Anfang hassen und dann am Ende trotzdem zusammenkommen. Vielleicht wird das bei Jannik Sinner und bei Rasen, Jannik Sinner und Rasen, vielleicht wird das der Fall sein. Aber siehst du diese Vision, die ich für ihn habe, oder bist du da eher skeptisch, dass es mal auf Rasen für ihn zusammenkommen könnte?
Nein, ich sehe keinen Grund, warum er Wimbledon nicht gewinnen kann. Ja. Er hat also das perfekte Spiel für eine Grundlinie. Er nimmt den Ball sehr früh, ist vielleicht für den Grundschlägen der Spieler, der den härtesten Schlag hat, gerade bei der Vorhand, hat seinen Aufschlag verbessert. Wo er noch so ein bisschen kämpft, ist bei der Bewegung. Das Schwierigste auf Rasen ist, wie bewegt man sich? Mhm. Man muss rutschen, aber darf nicht ausrutschen. Und ich glaube, da sucht er noch ein bisschen so sein Gefühl. Ich meine, er ist hervorragender Skifahrer, deswegen ist für mich eine Frage der Zeit, bis er auch mal auf dem Rasenplatz besser rutscht und sich besser bewegt. In Halle war das noch nicht der Fall. Er hat auch dann ganz, ganz süß gesagt, er muss jetzt ein paar Tage sich ausruhen, geht wieder in die Berge, bevor er dann montags, also heute, nach Wimbledon kommt. Die haben ja dann noch eine Woche Zeit, trainieren im Orangi Park, heißt das Trainingsgelände. Und da wird er dann noch feilen an seiner Form. Also letztes Jahr war er im Viertelfinale. Für mich gibt's keinen Grund, warum er dieses Jahr nicht weiterkommen sollte. Aber er hat noch nicht seine Bestform auf Rasen gewonnen, das ist richtig.
Ich bin jetzt 37 Jahre alt und langsam aber sicher sehe ich ein paar kleine Fältchen um die Augen, die nach einer Nacht guten Schlafens nicht mehr weggehen. Für den Podcast ganz egal, aber ich arbeite auch fürs Fernsehen und da bin ich sehr glücklich, dass ich meinen Partner Elasten an meiner Seite habe. Elasten ist Deutschlands Trinkkollagen Nummer 1, das Original aus der Apotheke. Elasten ist der absolute Technologieführer im Bereich Trinkkollagen mit zahlreichen wissenschaftlichen Studien, die die Wirkung belegen. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, aber die wissenschaftlichen Studien haben mich voll überzeugt und nach ein paar Wochen habe ich schon Unterschiede gesehen. Bei mir ist es die hochwertige Qualität, die mich überzeugt. Überzeugt euch auch. Findet mehr Infos bei www.elasten.de oder wenn ihr mir jetzt schon glaubt, dann bestellt euch eure erste Ration bei Amazon oder eurer Versandapotheke des Vertrauens. Für Amazon habe ich sogar einen Code parat, mit dem ihr euch 20% Rabatt sichern könnt. Nutzt einfach Podcast20, großes PODCAST20 für 20%. Dann könnt ihr bald auch so schön sein wie Boris. Oder ich, je nachdem, was ihr bevorzugt. Ja, und wir müssen auch über, wir haben ihn gerade schon erwähnt, denn jemand anderes, der auch in Halle gespielt hat, er hatte schon ein ganz schönes Pensum. Er hat jetzt gespielt Madrid, Rom, dann hat er eine Wildcard in Hamburg angenommen, hat Viertelfinale in Paris gespielt, ist dann direkt nach Stuttgart gegangen und ist dann auch nach Halle. Das heißt, es sind jetzt 6 Turniere hintereinander, die Alexander Zverev gespielt hat. Dafür spielt er unheimlich gut. Finale in Stuttgart, Halbfinale in Halle. Er hat da aber gegen Medvedev verloren und das ist irgendwie jetzt auch ein Angstgegner geworden, auch wenn er vielleicht nicht mehr in der Bestform ist, die wir von Medvedev kennen. Aber jetzt, ich glaube, du hast es vorhin nachgeguckt, 4-mal hintereinander gegen Medvedev verloren. Es fällt mir schwer, Sascha zu kritisieren, weil er macht immer noch unglaubliche Sachen. Er ist immer noch überall in den Endstadien der Turniere. Er macht nicht viel falsch. Aber wir erhoffen uns natürlich alle diesen Grand Slam-Titel. Woran hakt's, dass er gerade so an diesen Spielern, die ihm unangenehm sind, momentan scheitert?
Ja, du hast das Wort ja genutzt. Medvedev hat ihn jetzt zum vierten Mal in Folge geschlagen, weil Medvedev einfach einen Weg gefunden hat, wie er gegen Zverev spielen, erfolgreich spielen will und es auch umsetzt. Erstmal grundsätzlich ist Sascha also in blendender Form. Also ich hätte nicht gedacht, nach dem Viertelfinale aus in Paris, dass er so stark gleich wieder zurückkommt. Finale Stuttgart und Halbfinale Halle. Also das kann sich mehr als sehen lassen. Aber ich bin überzeugt, dass er die Nummer 1 der Welt werden kann. Ich bin überzeugt, dass er einen Grand Slam gewinnen kann. Es ist mit Abstand der beste Deutsche. Und deswegen mache ich diese Aussagen. Ich will ja, ich sehe das Potenzial, ich sehe die Chance. Und er ist so jedes Mal so ganz knapp dran.
Ja.
Und ich meine eben, und das ist jetzt also Jammern auf hohem Niveau, also wer die Nummer 3 der Welt ist, der macht eigentlich fast alles richtig.
Genau.
Aber auch sein Anspruch ist, Grand Slam Sieger zu sein. Sein Anspruch ist, die Nummer 1 der Welt zu sein. Und da meine ich, dass vielleicht eine neue Stimme von außen, vielleicht nur bei den Grand Slams, bei den großen Turnieren, ja, ihm was Neues beibringt, weil man hat den Eindruck, dass er gegen die besten Spieler der Welt eigentlich immer ähnlich spielt wie sonst. Und die haben sich aber verändert. Mm. Fritz weiß jetzt, wie er gegen Zverev zu spielen hat. Djokovic weiß, wie er gegen Zverev zu spielen hat. Bei Sinner und Alcaraz ist es ähnlich. Das heißt, die haben sich umgestellt und haben einen Weg und Möglichkeit gefunden, eben erfolgreich gegen Zverev zu spielen. Deswegen liegt es an ihm, sich da weiter zu entwickeln, um einfach auch da jetzt so auf den Mount Everest des Tennissports zu kommen, weil ich bin eben mit der Überzeugung, dass er es schaffen kann.
Ja, ich auch. Und ich glaube, das muss man vielleicht immer dazu betonen, weil es gab einen kleinen Zwist zwischen euch oder zwischen Sascha, der dann so ein bisschen gesagt hat, ja, er fühlt sich unfair kritisiert. Aber ich glaube, was man immer wieder betonen muss, wir kritisieren ihn nicht als normalen Menschen, sondern wir kritisieren ihn auf einem Niveau, das so hoch ist, dass es mir fast schon peinlich ist, überhaupt was zu sagen, weil er der beste deutsche Tennisspieler ist, den wir in den letzten 20 Jahren hatten. Und
aufpassen, was du sagst.
20
ne?
Jahren.
Okay, gut.
20 Jahren. Ich weiß schon, was ich sage in den letzten 20 Jahren. Und ich glaube, das ist das eine. Das andere, ich kann auch Sascha total verstehen. Er ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Er ist seit 5 Jahren, seit Angie Kerber, liebe Grüße an Angie Kerber übrigens, seit Angie Kerber, genau.
Genau.
Unsere letzte Wimbledon-Siegerin, die wir hatten. Er ist seit Angie Kerber so ein bisschen der einzige deutsche Tennisspieler, den wir haben, der bei den großen Turnieren wirklich um die Titel mitspielt. Und die ganze Last hängt immer auf ihm. Der Arme, der hat wahrscheinlich Rückenschmerzen von all dem Druck, den er rumtragen muss mit sich. Deswegen kann ich auch verstehen, dass es ihm dann irgendwann zu viel ist. Aber ich habe die Aufnahme gesehen, wo du Ähnliches gesagt hast, dass du denkst, vielleicht würde ein Impuls von außen mal helfen. Ich empfand es nicht als Kritik, aber ich glaube, du kennst es, wenn man dünnhäutig wird als Tennisspieler, weil im Zweifel bist du am enttäuschtesten von dir selbst, wenn du einen Titel nicht holst.
Ja, und ich meine, das sind ja auch nur Verbesserungsmöglichkeiten oder Hinweise. Ich behaupte, dass ich mich im Tennis ganz gut auskenne, das als Spieler, als Trainer gezeigt habe und ich bin ja nun auf seiner Seite. Ich will ja, dass er gewinnt.
Ja.
Und das möchte ich auch betonen, aber wir leben in einer sehr spannenden Medienwelt, da wird da das eine Wort, deswegen finde ich diese Live-Podcast-Kurs. Jetzt hören Sie live, was wir sagen und nicht, was Sie morgen lesen, weil das ist oft nicht das Gleiche. Und deswegen ist es auch meine Aufgabe. Ich arbeite für einen Fernsehsender und die wollen den Experten Becker hören. Und wenn ein Doppelfehler serviert und ich sage, der hat einen Ass geschlagen, komme ich an meine Arbeit nicht nach. Insofern, ich will glaubwürdig sein, authentisch sein und das berichten, was ich sehe, ohne persönlich zu werden, ohne hämisch zu werden, sondern einfach sachlich, korrekt und einfach Verbesserungsvorschläge zu machen. Das habe ich gemacht. Wir sind auch immer im guten Dialog.
Ja. Ihr habt ja auch Kontakt.
Ja, und ich meine auch, in einer guten Partnerschaft muss man nicht immer auch einer Meinung sein. Und ich habe eine über 20-jährige Partnerschaft mit Sascha und wir waren noch nie einer Meinung und sind es auch jetzt nicht.
Ja, das ist bei mir im Privaten ganz genauso. Ja, dafür gibt's Applaus. Ja, weil ich finde auch, dass manchmal, ich bin zum Beispiel relativ überzeugt, ich weiß es nicht, ich habe nicht mit Sascha gesprochen, aber ich bin mir relativ sicher, dass er den ganzen Clip nicht gesehen hat, sondern dass er Auszüge davon entweder vorgesagt bekommen hat oder gelesen hat. Weil wenn man sich den gesamten Clip ansieht, dann sagst du ja durchaus auch, was du eben auch erwähnt hast, dass du auf seiner Seite bist, dass du helfen willst etc. Deswegen. Aber gut, schön, dass wir das geklärt haben. Jemanden, den wir jetzt komplett vergessen haben, der aber eigentlich der Geheimfavorit, nicht mehr Geheimfavorit, aber der heimliche Topfavorit für Wimbledon ist. Carlos Alcaraz, Boris, demjenigen, den wir Konstanz in Konstanz vorgeworfen haben, der hat mal kurz 3 Turniere hintereinander gewonnen, Rom, Paris und jetzt Queens. Kann der noch verlieren?
Also so, der ist ja nun, wie ich meine, vielleicht der talentiertste Spieler, den wir gerade auf der Tour haben. Also an guten Tagen ist es ein Genuss, ihm zuzuschauen. Ist aber auch sehr emotional und auch noch sehr jung. Man vergisst das, er ist 22 Jahre jung. Er hat dieses Jahr in Miami die erste Runde verloren und hat wirklich laut zugegeben, jetzt eine Auszeit machen zu wollen, weil er mit dem Druck nicht klarkommt und mit der Erwartungshaltung klarkommt. Was hat er gemacht? Nimmt seine Familie nach Mexiko, ist 6-7 Tage vielleicht, liegt das am Tequila, den man in Mexiko bekommt, oder an der guten Küche. Also er kam zurück, er kam nach Monte Carlo und irgendwas ist da passiert mit ihm. Er spielt jetzt also seit Wochen und fast Monaten sein bestes Tennis überhaupt. Man sieht ihn wieder an, die Lebensfreude, die er auf dem Platz hat. Er ist der einzige Spieler, der permanent lächelt, wenn er spielt. Wenn er so spielen würde, würde ich auch mal lachen, aber der lächelt. Ne, das macht auch die Gegner wahnsinnig. Und dann geht er nach Paris, geht er nach Ibiza. Und liebe Herrschaften, man macht vieles auf Ibiza, nur nicht trainieren. Man geht nicht auf den Tennisplatz, man geht nicht in die Gym, sondern man lässt das Leben so ein bisschen laufen und die Seele baumeln, das ist auch sein gutes Recht. Da kommt, also spielt kein Tennis, kommt Freitagabends dann zurück nach Spanien, reist dann Sonntag in London an und fängt Mittwoch sein erstes Spiel. Also eine kürzere und eigentlich schlechtere Vorbereitung kann man nicht haben, aber der läuft gerade auf Wolken. Der kann auf Wassertennis spielen gerade, der kann auf Rasentennis spielen. Und was macht der Junge? Der gewinnt Queens und verteidigt sozusagen. Nee, das hat er vor 2 Jahren gewonnen.
Vor 2 Jahren, ja.
Und ist jetzt für mich eigentlich der Top-Favorit für Wimbledon. Und er wird auch langsam dem Sinner, was die Nummer-1-Platzierung der Welt, rückt er ihm näher. Nicht nur jetzt. Jetzt muss er die Punkte verteidigen von Wimbledon, das ist ein bisschen kompliziert im Tennis, aber er hat jetzt so viele Punkte gut gemacht, dass so die zweite Jahreshälfte für Alcaraz total spannend werden kann.
Ja, weil letztes Jahr hat er ja in der zweiten Jahreshälfte gar nicht für seine Verhältnisse nicht mehr so gut gespielt. Das heißt, da ist einiges gestohlen, hat früh bei den US Open verloren. Also wenn er jetzt gut spielt, dann bin ich sehr gespannt, wie dieser Zweikampf um die Nummer 1 ausfallen wird. Du hast jetzt sehr viel erklärt, Boris. Das Einzige, was ich gehört habe, wenn man in den Urlaub fährt, dann gewinnt man ein Turnier danach. Ist das richtig?
Ich meine, Sascha war auf Mallorca 5 Tage, Alcaraz war auf Ibiza 5 Tage. Vielleicht ist das Geheimnis der zukünftigen Sieger und Siegerinnen, dass sie einfach ein paar Tage auf irgendeine Insel gehen sollten und wenig über Tennis nachdenken. Ja, also du sprichst die Mentalität an. Noch wird Tennis im Kopf entschieden und der muss frisch sein, man muss Lust auf seinen Job haben, man muss gerne sich quälen, weil Tennis muss man sich ab und zu auch disziplinieren und quälen, und wenn der Kopf nicht mitmacht, dann hast du als Spieler keine Chance. Vielleicht sollten alle Spieler hier und da mal eine Pause machen.
Sollten mal in Urlaub fahren, das finde ich sehr gut, das nehme ich auch selbst persönlich mir zu Herzen. Wir wollen noch einen kurzen, wir haben nicht mehr so viel Zeit, noch ein kurzes Segment. Wir sind hier in Bad Homburg, wir haben gemeinsam das Spiel eben geguckt zwischen Naomi Osaka und Olga Danilovic. Wie gefällt es dir in Bad Homburg und wie fandest du das Spiel zwischen Osaka und Danilovic und was glaubst du, wer wird hier, vielleicht nicht Namen, aber was denkst du, du hast vorhin den Rasen berührt, ist der deinem Geschmack entsprechend gut?
Also hier hätte ich auch gerne Tennis gespielt, um die Wahrheit zu sagen. Nein, also das ist ein ganz toller Club, wie ich jetzt hier gesehen habe. Ja. Es ist der älteste Club auf europäischem Boden. Also, dass ich hier noch nicht war, ist eigentlich ein Frevel. Wie kann ich das?
Das darfst du eigentlich nicht sagen. Können wir das bitte rausschneiden? Dankeschön.
Nein, aber ich danke dem
Yoshi
Drohn, dass er mich eingeladen hat, dass wir hier diesen Live-Podcast machen dürfen. Und also Montagnachmittag, so ein Publikum, da müssen die anderen Turnierorte neidisch sein, weil das ist nicht die Norm, auch hier so. Und unter den Bäumen spielen, das Hotel ist zu Fuß 50 Meter, dann gibt's auch noch, glaube ich, ja, einen Ort, wo man ein bisschen spielen kann, und zwar nicht Tennis, sondern Casino.
Ja, das hast du wieder direkt rausgesucht,
ne? Da weiß ich sofort, dass man das hier kann.
Also Sie wissen, wo Sie Boris Becker dann in einer halben Stunde auffinden können?
Nein, aber es gibt hier noch ein Clubhaus. Hm. Welche Turniere auf der Welt haben noch ein echtes
das
Clubhaus?
Das stimmt. Das ist
die
ein richtig guter
sind,
Punkt.
Die sind künstlich irgendwo in der Walachei aufgebaut. Das hat also mit dem Tennissport, wo wir herkommen, eigentlich nichts mehr zu tun. Wir beide haben die Kleiderwahl weiß gewählt, weil das sich auf dem Rasenplatz gehört. Ich finde, zu viel Farbe auf dem Rasenplatz gehört sich nicht. Tennis ist so ein bisschen konservativ und so ein bisschen historisch auch. Und ich meine, man hat in Hamburg das Gefühl und die Ästhetik für die Historie nicht verloren.
Ja, und das Schöne ist, wir haben Iga Świątek hier, die wird hier das erste Mal ins Rasengeschehen eingreifen. Die hat eine Pause gemacht nach Roland Garros. Wir haben Jess Pegula, die Nummer 3 der Welt, die hier an 1 gesetzt ist. Und wir haben eben absoluten Superstar Naomi Osaka am Nachmittag, Montagnachmittag spielen sehen. Also ich glaube auch von den Spielerinnen ist es letztes Jahr das erste Mal ein 500er geworden. Und von den Spielerinnen her ist es auch so hoch. Also es ist so, dass die Qualifikantinnen dieses Jahr, das Feld der Qualifikation, war genauso stark wie vor 2 Jahren das Hauptfeld. Also Das ist die Entwicklung, die Bad Homburg hier genommen hat. Da kann man wirklich mal richtig, richtig klatschen. Ja. Und es wird hoffentlich weiter in dieser Art zugehen, denn Wimbledon, du hast es letztes Mal schon gesagt, Wimbledon hat ein Interesse daran, dass die Rasensaison gestärkt wird und in Deutschland gestärkt wird.
Ja, und das haben sie geschafft mit dieser extra Woche, die zwischen Roland Garros und Wimbledon jetzt einfach dazugekommen ist, ungefähr seit 10 Jahren. Dann ist die Rasensaison nicht mehr 2 Wochen, sondern 3 Wochen lang, und in der Regel finden auch immer 2 Turniere in der gleichen Woche statt, teilweise auch 3, je nachdem, Damen- und Herrenturnier, und das tut der Rasensaison gut, die Spieler können sich besser vorbereiten, die Qualität des Tennissportes wird gehoben. Und vielleicht noch ein Wort zu Naomi Osaka, also ein absoluter Superstar, ich glaube, sie hat 4 Grand Slams gewonnen,
ja, korrekt.
War langjährige Nummer 1 der Welt, aber wurde Mutter. Und hat eine lange Pause gemacht und ist sich jetzt wieder am Zurückkämpfen. Ich finde, sie ist also wieder fit wie ein Turnschuh und spielt gut.
Ja, sieht sehr gut aus, ja.
Aber es geht natürlich um die Big Points. Mhm. Ich habe die letzten Wochen und Monate von ihr gesehen, immer knappe Ergebnisse, aber oft eben 7-6 verloren oder 6-4 verloren. Ja, dann musst du ja auch trainieren, die sogenannte Psyche oder die Mentalität. Aber ich glaube, auch mit ihrem Trainer an der Seite, wenn das Herz am rechten Fleck ist und du dir die Zeit gibst und die Geduld, irgendwann wirst du auch die Lösung finden, die sogenannten Big Points, weil die kannst du nicht trainieren.
Ja.
Du musst im Match sozusagen an deine Grenze oder weiterkommen und dann leider auch manchmal verlieren, weil nur so wirst du besser. Mhm. Ich persönlich habe aus meinen Niederlägen immer viel mehr gelernt als aus meinen Siegen. Und dazu gehört eben auch, dass man auch mal ein paar Tränchen vergießt, was sich da mal passiert. Aber ich glaube, sie ist auf einem sehr guten Weg und auch das Match heute
war super,
wirklich hochklasse. Und also mit ein bisschen Unterstützung von Ihnen wird die Naomi hier noch lange spielen.
Ne? Ja, 7-6, 7-6, da waren ein paar Big Points dabei. Und der absolute Biggest Point war Boris Becker in Bad Homburg. Vielen Dank, Boris, dass du den Weg hierher gemacht hast.
Dankeschön.
Ja, nochmal richtig krass.
Danke.
Ich habe es nicht ganz so weit. Ja. Ich habe es nicht ganz so weit. Ich wohne in Darmstadt.
Okay.
Das sind 35 Minuten mit dem Auto. Wenn ich mit dem Auto meines Vaters fahre, 45, wenn ich mit meiner Elektrokarre losdüse.
Okay.
Aber ich bin sehr nah, deswegen. Ich habe es nicht mehr so weit. Und wenn wir dich nicht im Spielcasino sehen, dann hören wir zwei uns aus Mailand. Denn Wimbledon steht an. Und wenn das Draw gemacht wird, das Feld ausgelost ist, dann hören du und ich uns wieder per Zoom und so weiter.
Ja, es ist auch mir ein Vergnügen, hier zum zweiten Mal live sozusagen in deiner Heimat, hier auf einem Rasenplatz. Ich fühle mich ja pudelwohl. Und ich wünsche allen Spielerinnen ein gutes Turnier. Und wir machen in ein paar Tagen eben Vorschau auf Wimbledon, wer denn so die Favoriten sind und wer nicht.
Genau, hört rein, Becker Petkovic, der Podcast. Ihr könnt ihn abonnieren, wo ihr wollt. Und vielen Dank fürs Zuhören und fürs Kommen heute. Dankeschön.
So, Andrea und Boris, kommt noch mal kurz.
Da gibt's schon Boris-Rufe.
Ja, wie immer halt, ne? Was meinst du, wenn ich mit dem Australian Open oder so durchlaufe, und wir machen ja gerne immer sowas von der Anlage, kannst du nicht vergessen.
Nee, kannst du nicht vergessen. Den kann man nirgendwo hin mitnehmen.
Und ganz im Ernst, er will das nicht hören. Edberg, Wilander stehen alle daneben, interessiert keine Socke.
Andrew Agassi hat gesagt, Boris Becker war der populärste und berühmteste Tennisspieler in den 80ern und 90ern, den es jemals gab.
Aber
hat er gesagt,
vielen Dank.
Das stimmt.
Ja.
Hat er wirklich gesagt.
Nein, aber so eine Popularität hat ja nicht nur Vorteile, auch Nachteile. Sie kennen mein Leben, Höhen und Tiefen, das gehört dazu. Aber mir geht's wieder gut, okay? Mir geht's
wieder gut. Das ist das Wichtigste. Ich wollte euch zum Schluss noch eine Sache fragen, weil ihr habt ja zu Recht gesagt, für die Spielerin Boris ist das ein Traum. Also du gehst zu Fuß, du kannst eigentlich im Hotelzimmer bleiben, dann gehst du rüber, machst ein Warm-up und gehst zum Match. Was war für dich das härteste Turnier auch so von der Anreise zum Match? Ich meine, wir kennen alle New York, das ist ja nachts teilweise krank, 1,5 Stunden Fahrt. Was war so das, wo du gesagt hast, also boah, ganz im Ernst, war ein tolles Turnier, aber nee, Anreise war nichts.
Alle Turniere, die Rasen haben. Ja. War eine sehr schwierige Anreise, weil da musste ich die ganze Zeit über den Rasenplatz andenken. Nee, es gibt so ein paar Turniere in China, wo die Anreise so eine Stunde ist. Ja. Das ist dann schon sehr lange. Und vor allem, ich finde, wenn man ein Match spielt und sitzt dann da und dann fangen so die positiven Visualisierungen an, aber meistens hat man die Hose voll, weil man Angst hat zu verlieren. Ich glaube, je länger die Anreise, desto schwieriger. Und hier hüpft man einmal rüber, ist auch noch warm und kann direkt auf den Platz steigen.
Dieser Herr hier neben dir, der ist gerne auch bei den Grand Slam Turnieren im eigenen Auto durch die Gegend gekurft. Ich werde nie verstehen, wie man New York mit dem Auto dann durch die Gegend fand. Ich glaube, er hat sich dann auch schon mal...
Er hat immer Becker Petkovic Podcast gehört.
Ja, er war...
Da geht die Autofahrt schnell vorbei.
Er war dann schon mal in dem Eck, Boris, ne, wo es nicht mehr ganz so gemütlich war, ne, bei den News Open.
Nein, stellen Sie sich mal vor, heute würde Alcaraz oder Sinna oder mal Djokovic ins Auto steigen und zu den Turnieren. Nein, das habe ich früher gerne gemacht, weil ich A, ein schlechter Beifahrer bin, dazu bin ich ein freiheitsliebender Mensch und wollte nicht im Auto dummes Zeug reden, wenn ich eben das Match gleich spiele. Ich wollte diesen Smalltalk nicht. Mhm. Und dann bin ich auch relativ schnell gefahren, also ich kam immer pünktlich.
Okay.
Den einen oder anderen Strafzettel auch bekommen. Aber ja, ich wollte das machen und es ging auch meistens gut. Hier und da bin ich mal in Straßensperren gekommen, in Harlem, in New York. Das war dann ein bisschen gefährlich.
Kurz aber mal wiederholen, da, Harlem, New York. Ne?
Auch also. Da bin ich durchgekommen, insofern ja. Am Ende ist noch alles gut gegangen.
Ja, genau, wie wir sagen. Gut, also es war ein Fest mit euch, vielen Andrea, Dank. Boris. Bedankt mich sehr. Ja. Ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht. War sehr, sehr interessant. Und bleibt
Dankeschön.
Gesund, ihr
Dankeschön.
Beiden.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.